wie mal wieder dienstags. Willkommen zu einer neuen Folge im Darmwunder-Podcast. Wir sprechen heute über das Thema SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth oder auch auf Deutsch Dünndarmfehlbesiedlung. Ja, ich hatte selbst diese Diagnose und der Begriff ist so in der Reizdarm- und Verdauungsprobleme-Welt schon so ein bisschen fast so ein, wie sagt man, so ein Buzzword geworden. Also es wird eigentlich überall damit um sich geworfen und es wird immer gesagt, ach, wenn du Reizdarm hast, dann lass doch erstmal auf SIBO testen, weil das kann man ja dann behandeln. Aber was steckt eigentlich dahinter und warum hilft es denn so oft eigentlich nicht, einfach nur Antibiotika oder Diäten zu machen? Wir sprechen darüber, was ist SIBO genau, also die Definition, welche Arten gibt es, warum sind Rückfälle so häufig, was hat natürlich auch das Nervensystem damit zu tun und was könnte wirklich langfristig helfen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, ich würde mich nicht als SIBO-Expertin bezeichnen, einfach weil ich vor einigen Jahren einen ganz anderen Ansatz für diese ganzen Themen entwickelt habe. Zwar in Zusammenarbeit mit der Schulmedizin, aber es ist ja schon auch eher ein alternativer Ansatz mit unserer Darmwunder-Erfolgsformel, mit dem Zusammenspiel aus Nervensystem, Emotionen und Ernährung. Und ich kann mittlerweile halt auch nicht nur von meiner eigenen Geschichte erzählen, sondern von Hunderten von Teilnehmenden, die auch diese Diagnose SIBO hatten. Und dadurch eröffnet sich für mich natürlich ein ganz neuer Blick und natürlich auch die Recherchearbeit in den letzten Jahren. Also ihr werdet sehen, ich werde hier auch so ein bisschen so einen anderen Blickwinkel natürlich drauf schauen und anders mit euch sprechen. Alles andere habt ihr wahrscheinlich sowieso schon gehört, wenn ihr diese Diagnose habt. Von daher ist es heute natürlich spannend für euch. Ja, was ist SIBO eigentlich? SIBO bedeutet oder übersetzt ist es eine bakterielle Fehlbesiedlung im Dünndarm. Normal ist es so, dass wir in unserem Dickdarm, wo auch die Darmflora im Endeffekt sitzt, der Großteil der Darmflora, dass wir da ganz viele verschiedene Bakterien haben. Und der Dünndarm ist tatsächlich nur sehr wenig von Bakterien besiedelt. Bei SIBO ist es so, dass Bakterien eben häufig aus dem Dickdarm zurückwandern in den Dünndarm und sich dort ansiedeln. Das Problem ist dann, sie fermentieren dort Nahrung, die eigentlich gar nicht für sie gedacht sind. Dadurch können oder kann entstehen Gasbildung, Blähungen, Schmerzen, Durchfall, Verstopfung, aber auch Nährstoffmangel. Ja, typische Symptome finde ich immer schwierig, weil natürlich jeder, der mal chronisch krank war im Magen-Darm-Bereich, weiß, dass eigentlich alle Symptome irgendwie typisch sind, aber irgendwie auch untypisch, also sehr ungenau. Also ein ganz extremer Blähbauch, oft tatsächlich auch erst gegen Nachmittag, war zum Beispiel auch ein Symptom, das ich ganz, ganz, ganz stark hatte. Rumoren, Druck, Schmerzen unter den Rippen, eine Reaktion auf verschiedenste Lebensmittel, Erschöpfung, Brain Fog, Hautprobleme, aber auch Stimmungsschwankungen werden ganz oft aufgezählt. Es gibt so drei verschiedene Haupttypen von SIBO. Der Vollständigkeit halber würde ich die einmal mit euch durchgehen, habt ihr mit Sicherheit aber auch schon mal gehört. Es gibt einmal so dieses wasserstoffdominante SIBO H2, so die häufigste Form, ist ganz typischerweise verbunden mit Durchfall, Gasbildung und Völlegefühl. Und die Bakterien produzieren hier Wasserstoffgas beim Fermentieren. Dann gibt es das Methan-SIBO, das wurde bei mir oder war bei mir immer so ein bisschen der Verdacht, heißt heute IMO, also Intestinal Methan Overgrowth. Und dieses produzierte Methan führt eben häufig zu Verstopfung, Völlegefühl und auch Trägerverdauung. Down, da heißt es dann immer, das mag ich ja schon nicht, wenn es dann heißt, es ist schwerer zu behandeln, oft hartnäckiger Verlauf. Also SIBO, ne, mein Test war positiv, ich habe mehrere Tests gemacht, waren zweimal positiv, einmal negativ, deswegen weiß ich bis heute irgendwie nicht so ganz, was ich von diesen Tests halten soll. Meine Symptome haben schon darauf hingewiesen und ich hatte, wenn dann, dieses Methan-SIBO, weil ich eben ganz, ganz starke Verstopfung hatte und wirklich nie Durchfall. Und ja, das hat mich damals natürlich auch schon wieder so ein bisschen meine Hoffnung mir geraubt, wenn es wieder heißt, direkt schwerer zu behandeln mit hartnäckigem Verlauf. Dann gibt es noch Schwefel-Wasserstoff-SIBO. Da heißt es immer, dass es seltener erkannt wird, da ist eben schwer zu testen. Was ich von den Tests halte, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Symptome, oft Blähungen mit fauligem Geruch, Aufstoßen, Nervosität, starke Müdigkeit. Kann auch systemisch wirken, also im gesamten Körpersystem, nicht nur im Bauch. Was da aber halt voll wichtig ist, Symptome überlappen sich. Also ich hatte ganz starke Blähungen zum Beispiel auch eben mit diesem fauligen Geruch. Ich hatte ganz starkes Aufstoßen. Ich war sehr müde, ich hatte Verstopfung, ich hatte ein Völlegefühl. Also wie du siehst, die Symptome überlappen sich meistens. Ja, warum entstehen denn diese Fehlbesiedlungen überhaupt? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Einmal Motilitätsstörungen. Das kann auch der Fall tatsächlich nach Infektionen sein, nach viralen Infektionen, nach bakteriellen Infektionen, nach Lebensmittelvergiftungen, aber auch nach einer starken Grippe zum Beispiel. Also alles, was so den Körper insgesamt auch schwächt. Und auch unser Nervensystem schwächt, weil die Motilität wird von deinem Nervensystem gesteuert, von deinem autonomen. Also die Motilität bedeutet, wie schnell oder wie langsam dein Darm Bewegungen ausführt, dass quasi auch der Stuhl weiter transportiert wird, der Nahrungsmittelbrei und so weiter. Vagusnerv-Nervensystem gestört, Darmbewegungen werden verlangsamt oder die Darmbewegungen verlangsamen sich. Dann gibt es strukturelle Probleme, das wären durch Operationen, durch Narben, durch Endometriose. Heißt, da ist ein Thema im Darm oder in der Darmstruktur vorhanden, was eben mit dazu führen kann. Dann aber auch chronischer Stress und Trauma, beeinträchtigen Verdauung und Motilität und natürlich auch eine dauerhafte Medikamenteneinnahme, wie zum Beispiel Antibiotika oder Protonenpumpenhemmer, die quasi ja die Magensäure reduzieren sollen. Kann eben das Darmmilieu dann dauerhaft verändern. Was mir jetzt mega wichtig ist zu betonen, ich weiß, da widerspreche ich, glaube ich, manchen Medizinern, aber SIBO ist nie das eigentliche Problem, sondern ein Folgeprodukt von etwas. Also auch wenn ich als strukturelle Probleme habe, wie eine Operation, ist ja die Operation die Ursache und SIBO ist die Folge davon. Wenn ich Motilitätsstörungen habe, ist auch die Motilitätsstörung in dem Sinne nicht die Ursache, sondern die Folge von einer Infektion, von einer Lebensmittelvergiftung oder vielleicht auch von welchem Leben vorher, was sehr stressreich war. Und dann sage ich ja ganz oft, das ist dann halt dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Heißt, diese Infektion führt dann vielleicht letztlich dazu, dass eine Krankheit entsteht. Aber vorher war ja schon ganz, ganz, ganz viel los. Also die Ursachen sind oft eben der Zustand eines Nervensystems, eine Infektion, Bewegungsstörung oder ein Lebensstil voller Dauerstress und am besten noch alles gemixt und das über Jahre und dann kommen halt irgendwann Krankheiten, Symptome, Diagnosen an die Oberfläche, wo dann viele aber eben denken, oh, jetzt habe ich eine Diagnose, jetzt muss ich ja irgendwie nur ein paar Mittelchen einnehmen, Antibiotika oder sowas. Und dann bin ich wieder gesund. Und ganz oft haben die aber noch viele Folgediagnosen, viele andere Symptome und schmeißen oder ja, wie sagt man, kümmern sich dann aber nur um dieses eine Thema, anstatt sich um ihre ganzheitliche Gesundheit zu kümmern, was in meinen Augen viel oft wichtiger wäre. Und auch wenn man sich für den klassischen Weg entscheidet über Schulmediziner oder über Heilpraktiker, Heilpraktikerin, dann kommst du trotzdem nicht an dem Weg vorbei, an deinem Leben zu arbeiten und an deinem Nervensystem. Das sagen auch die meisten der SIBO-Experten da draußen, dass es genauso wichtig ist, an seinem Nervensystem zu arbeiten, mit dem Vagusnerv zu arbeiten und. Also man kommt nicht dran vorbei. Habe auch ich damals gespürt, auch ich habe diese ganz klassische Therapie gemacht mit Antibiotika, mit pflanzlichen Antibiotika über 12 Wochen mit einer sehr strengen Diät. Hat bei mir tatsächlich leider nichts gebracht. Im Gegenteil, bei mir wurde es noch schlimmer, muss nicht bei jedem so sein, bei manchen fruchtet es auch und bringt Besserung, bei mir leider nicht. Was ich dann gespürt habe, ich bin immer noch in so einer SIBO-Gruppe auf Facebook, einfach zu Recherchezwecken und ich fand es damals schon so schlimm, weil da irgendwie nur negative Nachrichten drin waren. Also war niemals was Positives. Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten die gleichen Symptome haben, aber auch alles Menschen, die nie out of the box gedacht haben, sondern die haben immer wieder das Gleiche gemacht. Die haben die 10. Antibiotika-Runde gemacht und da dachte ich mir damals schon nach der ersten Runde, boah, was machen die da? Also ich werde auf gar keinen Fall so und mache da irgendwie 10 Runden, haben die sich immer nur auf diese Tests verlassen und meine Werte sind so ein Stück gesunken und habe ich immer so nachgefragt, ja und hat sich denn auch körperlich was bei dir verändert? Also damals, als ich selbst auch die Symptome hatte, nee, meine Symptome sind noch nicht besser geworden, aber der Test wurde schon besser. Und ich habe das dann ungefähr ein Jahr wirklich in dieser Gruppe auch mitgemacht und habe das beobachtet, habe da selber sogar viele Fragen reingestellt, bis ich irgendwie irgendwann gemerkt habe, okay, nee, das ist irgendwie nicht, nee, ich glaube, ich komme hier nicht zum Ziel quasi und habe mich dann umorientiert und bin Gott sei Dank auf verschiedene andere Ansätze gestoßen und habe so viel recherchiert, was mir dann heute geholfen hat, auch dabei wieder gesund zu sein. Eine weitere Frage, die wir uns stellen oder die sich viele von euch vielleicht auch stellen, jeder, der die Diagnose hat oder auch viel schon damit zu tun gehabt hat, viel recherchiert hat, wird auch schon gehört haben, dass Rückfälle recht häufig bei SIBO sind. Also irgendwie steht es überall. Viele berichten es auch. Und es ist natürlich auch wieder was einem so ein bisschen auch Angst macht natürlich. Ich hatte auch mal Angst davor. Ich muss aber sagen, dass ich nach dem positiven Test damals nie mehr einen Test gemacht habe, sondern mich dann wirklich nur auf meinen Körper verlassen habe, ob es mir einfach auch besser geht. Und warum sind denn die Rückfälle so häufig? Unter anderem, weil der Fokus bei ganz, ganz vielen mit diesem klassischen Ansatz einfach nur darauf liegt, okay, die Bakterien müssen raus. Aber der Körper ist natürlich ein bisschen komplexer. Das sind jetzt nicht einfach nur, ja, ganz banal gesagt, 10 Bakterien, die sich in deinem Dünndarm anhaften und die müssen wir jetzt da einmal rausziehen. Nee, wenn ich natürlich irgendwas einnehme und töte ich auch immer gute Bakterien ab, das ist ganz klar. Und damit ist natürlich auch erstmal nur das Symptom gelöst, aber nicht die Ursache. Dann gibt es ja ganz strenge Diäten, ganz wichtig. Da sagen die SIBO-Experten natürlich auch, dass das grundsätzlich nur Diäten sind, die zur Symptomlinderung brauchbar sind, aber keine Behandlung in dem Sinne. Es ist unter anderem die Low-Food-Map-Diät, die SCD-Diät, die Elemental-Diät. Und das große Problem bei diesen Diäten ist, dass sie zum einen mega streng sind. Also ich habe selber 12 Wochen gemacht und das war das, ich fand es fast krasser als meine lange Saftkur, die ich dann irgendwann mal gemacht habe. Also es ist schon sehr, sehr einschränkend und dann helfen die meistens aber auch nur kurzfristig, weil klar, es ist halt ganz klares Symptommanagement, wenn ich ganz wenig noch esse und ganz viel einfach weglasse oder alles das weglasse, womit meine Darmbakterien eigentlich arbeiten würden, dann passiert halt auch weniger in meinem Verdauungstrakt. Dann gibt es meistens im schulmedizinischen Sinne eine Antibiotikagabe. Die Klassiker sind da einmal Rifaximin und Neomycin. Und da wird ganz oft sowohl in Studien als auch von Behandlern, von Ärzten, von Betroffenen, auch von Rückfällen nach ca. 3 bis 6 Monaten berichtet. Ja, mein Weg to go wäre es jetzt auf gar keinen Fall gewesen. Es muss jeder für sich, glaube ich, einfach entscheiden, welchen Weg man wählen möchte, nachdem bei mir es auch nicht nur Verdauungsbeschwerden waren, sondern auch viele andere Symptome hinzugekommen sind, war mir, was ist relativ schnell, aber so nach einem Jahr wurde mir klar, dass für mich eigentlich nur ein ganzheitlicher Weg in Frage kommt und der Grund für diese Rückfälle sind eben auch, dass die Ursache nicht verändert wurde. Deswegen sind es oft nur ja kurzfristige Hilfestellungen, sage ich mal. Ganz oft fehlt die Arbeit am Nervensystem, weil dein Nervensystem steuert eben deine Darmmotilität, Magensäure, wie viel oder wie wenig wird produziert. Unterstützt die natürlichen Darmbewegungen, also den MMC unter anderem. Dann fehlt aber auch ganz oft die emotionale Regulation, wird fast immer übersehen, obwohl total zentral und wichtig ist. Und auch eine nachhaltige Ernährungsveränderung und ja, Tools, Methoden zum Stressabbau, aber ich bin ja auch gar kein Fan von nur Tools, sondern ich sage ja immer, am Ende geht es immer darum, dein Leben nachhaltig zu verändern. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen anstrengender, als es nur irgendwie 5 Übungen am Tag zu machen. Klar ist es immer erstmal die bequemere Möglichkeit, einfach nur ein paar Pillen einzuschmeißen. Wenn es so einfach wäre, ich glaube, da hätten viele von uns nichts dagegen. Und heute kann ich aber sagen, dass diese anstrengenderen Wege sich eigentlich immer lohnen, weil man so viel auf dem Weg dazu gewinnt. Gern dazu auch nochmal in die letzte Folge reinhören, wo es um das Thema Veränderungen ging. Warum wir uns so oft nicht trauen, einen anderen Weg zu gehen. Und es geht viel um Komfortzone und Schmerz der Veränderung. Also ja, da auf jeden Fall mal reinhören. Total spannend. Ja, also du hast jetzt schon gesehen, dass auf jeden Fall einige Punkte auf der Strecke bleiben, wenn ich so diesen ganz klassischen Weg gehe und alles andere außer Acht lasse. Und viele unterschätzen auch die Verbindung zwischen deinem Nervensystem und SIBO. Deine Verdauung oder damit deine Verdauung optimal funktioniert, musst du oft genug in deinem Parasympathikus sein, also in deinem Rest-and-Digest-Modus, in deinem Ruhezustand, in dem die Verdauung optimal abläuft. Viele Menschen mit SIBO oder allgemein mit Verdauungsbeschwerden sind oft dauerhaft im Sympathikus, also Kampf und Flucht. Heißt, was habe ich in diesem Modus? Kein MMC, also ich habe keinen Reinigungsschub. Man kann sich das so vorstellen, so ein bisschen wie wenn ja da quasi so rausgeputzt wird, ganz einfach übertragen. Dann bleiben Bakterien vermehrt im Dünndarm und so entwickelt sich nach und nach eine SIBO. Dann kommt aber auch noch dazu Trauma, emotionale Dauerbelastung, eine innere Anspannung. Die halten den Körper natürlich auch nochmal in Alarm. Die Symptome sind natürlich real, aber die sind ganz oft Ausdruck eines gestörten Sicherheitsgefühls im Körper und führen dann eben dazu, dass du Symptome entwickelst und irgendwann vielleicht auch die Diagnose SIBO erhältst. Was ich dir mit der Folge grundsätzlich an die Hand geben möchte, für viele ist SIBO so eine, erstmal ist es ein Hoffnungsschimmer oder kann ich jetzt was einnehmen, das kann ich ja behandeln. Und dann folgt aber ganz oft die Ernüchterung. Also ich kenne so viele, die 6, 7, 8 Jahre mit dieser Diagnose rumgemacht haben, also weil sie nicht quasi an diese Ursachen rangegangen sind. Und als ehemalige Betroffene, als Person oder als Unternehmen, die mit Hunderten von Menschen mit der Diagnose SIBO zusammengearbeitet haben, kann ich dir sagen, es ist nicht so schwer, wenn man mal versteht, wie das alles funktioniert und verstanden hat, was es braucht. Es ist nicht so schwer, ist natürlich auch wieder einfach gesagt, wenn man das schon durch hat. Natürlich ist es auf dem Weg manchmal anstrengend, aber es lohnt sich und es gibt auf jeden Fall einen Weg raus. Wenn du es irgendwie spürst, oh ja, ich suche auch schon nach Jahren irgendwie nach dieser einen Wunderpille, habe vielleicht auch schon ganz viel ausprobiert, Antibiotika, pflanzliche Therapie, Diäten und irgendwie merke ich, dass es immer mehr wird, immer mehr Symptome, immer mehr Diagnosen. Dabei will ich mich eigentlich um meine Gesundheit kümmern und meinen Körper ganzheitlich unterstützen. Dann schau doch super gern mal in unsere Infoveranstaltung ein. Die geht knapp 60 Minuten. Da erklären wir unseren Ansatz, wie wir arbeiten, wie wir vorgehen, unsere Geschichte auch, meine Geschichte auch, also meine Krankheitsgeschichte. Und du findest den Link zum Anmelden unten in den Shownotes. Zum Abschluss noch mal ein paar Worte zusammengefasst. SIBO ist natürlich ein reales und ernstzunehmendes Phänomen, was übrigens auch spannend ist. In vielen oder bei vielen Gastroenterologen ist es noch gar nicht so richtig angekommen, weil es auch noch gar nicht so lange ist, dass es wirklich bekannt ist. Ich würde das mal so 8, 9 Jahre schätzen. Was aber wichtig zu wissen ist, dass es eben nicht nur ein reines Bakterienthema ist, sondern auch ein Regulationsthema. Wenn du nur die Bakterien loswerden willst, ohne dich mit dir zu beschäftigen und dich zu regulieren, bleiben die Ursachen bestehen. Und eine langfristige Verbesserung, vor allem auch ohne Rückfälle, braucht immer Nervensystemarbeit, emotionale Sicherheit und ganz wichtig Selbstwirksamkeit. Du willst lernen, wie du dir selbst helfen kannst und was Gutes tun kannst. Und wenn dich die Folge unterstützt hat, wenn du was dazugelernt hast und wenn es so eine neue Perspektive ist, dann freuen wir uns wie immer, wenn du 5 Sterne da lässt und abonniere super gerne natürlich auch unseren Podcast. Nächste Folge wird nämlich auch wieder mega spannend in 14 Tagen. Es gibt nämlich mal wieder ein Community Q&A. Ihr habt uns Fragen gestellt auf Instagram und ich habe die häufigsten 6 Fragen ausgewählt und werde die in der Tiefe beantworten. Also sei super gerne das nächste Mal wieder dabei. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen wunderschönen Tag, Vormittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann du die Folge gerade anhörst. Und wir hören uns in 14 Tagen. Deine Jana.